Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich werde alt. Und jetzt schmunzeln vielleicht einige hier im Raum, die schon alt geworden sind, und denken sich, wovon redet der? Aber ganz nüchtern, dieses Jahr habe ich wie noch nie zuvor in meinem Leben einen körperlichen Abbau erlebt, und das Jahr ist von Kraftlosigkeit in einem Maß geprägt, dass ich merke, ja. Und das kriegt ihr jetzt vielleicht nicht immer so mit, ja, wenn man nicht hier vorne stehe, so mit Sendungsbewusstsein und voller Adrenalin. Da wirkt das vielleicht nicht so. Aber meine Frau weiß, wovon ich rede, meine Freunde kriegen es mit und ich weiß es auch. Und diese Idee, Jürgen, du wirst wirklich langsam alt. Mit dieser Idee kommt natürlich bei mir sofort eine Frage auf. Und die Frage lautet, okay, welche geistlichen Herausforderungen sind eigentlich mit dem Altwerden verbunden? Versteht ihr? Also ich habe nicht diese Idee, dass ein reifer Christ einfach so alt wird und quasi so die letzten Jahrzehnte von Engeln getragen so Richtung Himmel schwebt. Ich glaube, das ist nicht real. Ich glaube, das ist naiv. Mir scheint es vielmehr so zu sein, dass im Alter, dass man alles an geistlicher Reife und an geistlicher Erfahrung braucht, um jetzt mit diesen zusätzlichen neuen Herausforderungen, die sich da einem in den Weg stellen, trotzdem noch Jesus zu folgen und auch treu dabei zu bleiben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Teufel im Alter jetzt nicht sagt, okay, du kriegst jetzt eine Schonfrist, sondern ich glaube, es wird genau andersrum sein. Der Teufel wird mich im Alter nicht weniger versuchen. Er wird nicht weniger listig mich versuchen, hinters Licht zu führen. Er wird mir nicht weniger Fallen stellen. Er wird mich nicht weniger versuchen, durch Lügen zu täuschen. Er wird auch, wenn ich alt werde, nicht aufhören, mein Feind zu sein. Und er wird auf meine körperlichen Schwächen einfach mal keine Rücksicht nehmen. Ich glaube, davon bin ich überzeugt. Und der Witz ist, ich habe gestern mit ein paar anderen Leuten darüber gesprochen in der anderen Gemeinde, die dann also, ja. Also, er wird sie ausnutzen. Das wird irgendwie nicht leichter. Also habe ich mir überlegt, welche Themen scheinen mir fürs Altwerden besonders wichtig. Diese Überschrift Altwerden ist gefährlich, Dinge, auf die ich achten will, das hieß mal anders. Ich habe es mich dann nur nicht getraut hinzuschreiben. Da stand ursprünglich, Altwerden ist gefährlich, Heiligung in Zeiten der Inkontinenz. Das war dann aber zu fies. Also dann habe ich gedacht, ich mache es mal lieber so. 5 Themen, wo ich denke, Jürgen, da musst du einfach mal drauf achten. Und ich bin ja noch ein Altwerden-Greenhorn. Also ich stehe ja gerade am Anfang. Ich merke ja nur, das ist so eine Entwicklung. Und wisst ihr, das ist so eine Entwicklung, die sich nicht mehr umkehrt. Das ist das Erschreckende. Das ist also nicht so, du wachst morgen auf und sagst, haha, alles wieder gut, ja, Jungbrunnen. Sondern der Status quo heute ist, da bist du heute. Und es geht nur noch bergab. Und ich denke mir so, boah, also unter diesem Oberthema, Altwerden ist gefährlich, dachte ich mir, ich halte mir mal ein paar Predigten. Und vielleicht seid ihr bereit, da einfach mal ein bisschen mitzumachen. Und ich hätte gern die nächste Folie. Und das werden die 5 Themen sein, die ich bringen möchte. Heute keine Kompromisse mit der Sünde, die Gefahr von, ich bin halt so. Dann komisch werden oder Ediths sind die Ausnahme. Das gibt es nächstes Mal. Dann machen wir weiter in einer anderen Reihe, das werdet ihr sehen. Die andere Reihe hat was mit Glaubensabfall zu tun. Und dann will ich weitermachen mit Gebrechlichkeit akzeptieren. Der Prediger lässt grüßen. Wer noch nicht genau weiß, wovon ich meine, der darf schon mal Prediger 12 so als Teaser lesen. Dann möchte ich etwas machen zum Thema Glauben bewahren oder Asa hat es nicht getan. Es ist ein König aus dem Alten Testament, der eigentlich toll mit Gott angefangen hat, aber am Ende komplett abgeschmiert ist. Und dann dachte ich mir so, das Letzte wird dann sein, eine heimliche Liebe zur Welt, Salomo und seine Frauen. Vielleicht versteht ihr nicht, warum der letzte Punkt dahin muss. Der spricht mich persönlich besonders an. Und jetzt kann es sein, dass du sagst, Jürgen, ich habe da aber noch. Ja, gib sie mir. Also die Reihe darf gerne nächstes Jahr noch ein bisschen wachsen. Das waren so die 5 Punkte, mit denen ich mich auseinandersetzen wollte. Und falls alle unter 55 jetzt denken, aha, und ich, was mache ich damit? Keine Sorge. Ihr ahnt es vielleicht schon und ihr werdet es merken, diese Themen hier, die sind auch wichtig, bevor man alt wird. Also das, was ich betrachten möchte, ist so ein bisschen die Tücken dieser Themen, wenn man alt wird. Aber natürlich kann man sich im Vorfeld schon mit diesen Themen auseinandersetzen und ihr werdet merken, die sind wirklich wichtig. Also nächste Folie bitte. Keine Kompromisse mit der Sünde. Die Gefahr von ich bin halt so. Damit will ich heute anfangen. Das ist der erste Punkt zu alt werden ist gefährlich. Damit wir uns richtig verstehen, diese Gefahr, dass wir Sünde in unserem Leben mehr oder weniger bewusst übersehen, dass wir sie vielleicht nicht ganz ernst nehmen, dass wir uns selber so ein bisschen betrügen, das ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal der Älteren und der Alten, okay? Das ist etwas, was jedem passieren kann. Du kannst hier sitzen und dir selber im Blick auf dich etwas vormachen. Das ist ganz einfach. Aber mir scheint, dass die Gefahr, Sünde nicht mehr ernst zu nehmen und sich vielleicht mit einer gewissen Sündhaftigkeit auch anzufreunden, also nicht mehr so aktiv gegen sündige Wesenszüge anzukämpfen, sie vielleicht so ein klein bisschen zu übersehen, ein klein bisschen gut zu reden. Mir scheint, das wird im Alter ein Stück mehr und ich rede von mir selber. Ihr müsst jetzt nicht überlegen, über wen redet ihr, ich rede über mich. Ich rede über etwas, was ich in mir plötzlich gefunden habe. Und als ich dann über diesen Punkt, wo ich dann selber über mich ein bisschen erstaunt war, da habe ich dann drüber nachgedacht, woher kommt das denn? Und dann dachte ich, das ist ja auch ein bisschen logisch. Also da kämpft man Jahrzehnte gegen eine Sünde. Und es gibt Sünden, die sind so tief in einem Charakter verankert, da kannst du Jahrzehnte dagegen kämpfen. Und die geht einfach nicht weg. Die bleibt einfach da. Die kommt immer wieder. Und da kann man sich schon vorstellen, dass irgendwann sich einfach so ein Stück Resignation breit macht. Und jetzt musst du dir vorstellen, Resignation plus Schmerzen beim Gehen. Ja, plus grundsätzlich so ein bisschen weniger Freude am Leben. Denn das ist ja die Mischung des Alters. Das ist mir jetzt erst klar geworden. Heiligung bekommt, wenn man so will, eine neue Qualität. Ja, Heiligung, wenn du frisch im Glauben bist, ist geprägt von Kraft. Ja, ich und der Herr, von Enthusiasmus. Da verändert sich viel. Und jetzt immer noch Heiligung. Aber du hörst nicht mehr so gut. Du kommst die Treppen nicht mehr so rauf. Du musst x-mal nachts aufs Klo. Verstehst du? Deine Freunde sterben dir weg. Deine Enkel reden mit dir Deutsch, aber irgendwie ist das doch eine andere Sprache. Und dann gibt es noch diese 2, 3 alten Sünden, ja, die du auch noch irgendwie im Blick behalten sollst. Das ist, was ich meine mit Heiligung im Alter. Und ich möchte uns allen, vor allem jetzt auch denen, die vielleicht innerlich so ein bisschen nicken und sagen, Jürgen, ich weiß, wovon du sprichst, da ist so eine Gefahr der Resignation. Ich möchte uns einen super bekannten, aber etwas sperrigen Bibelvers vorstellen. Wir hatten vor kurzem schon so einen sperrigen Bibelvers. Das war aus Matthäus 18, wo der Herr Jesus davon sprach, dass wir als Jünger Jesu die Pflicht haben, einander zu vergeben. Und er hatte dann ein Gleichnis zum Thema Vergeben erzählt. Und in dem Gleichnis war ein König, der erst seinem Knecht eine Megaschuld erlässt, um sie ihm dann wieder zurückzugeben. weil der nicht bereit war, wiederum seinerseits einem anderen Knecht auch zu vergeben. Und das war auch so ein ganz sperriger Vers. Wenn es dann da heißt, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Und ich weiß, es fällt vielen Christen schwer, diesen Vers einfach stehen zu lassen und zu glauben, dass Gott ein Gott ist, der uns danach beurteilt, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Dass da, wo wir unbarmherzig mit anderen Menschen umgehen, Gott sagt, weißt du was, dann verdienst du auch meine Barmherzigkeit nicht. Das ist ein schwieriger Vers. Das ist ein sperriger Vers. Und genau so einen Vers haben wir heute auch. Und dieser Vers, nächste Folie bitte, kommt aus der Bergpredigt. In der Bergpredigt redet der Herr Jesus relativ viel über Sünde. Das hat damit zu tun, dass die Bergpredigt als Predigt an Leute gerichtet ist, die vor der Frage stehen, möchte ich Jesus nachfolgen, ja oder nein? Es ist ein Stückchen, hier sind die Konditionen. Wenn du mir nachfolgen willst, dann hätte ich dich gerne so. Und deswegen redet er hier über das Thema Ehebruch und dann macht er einen kurzen gedanklichen Ausflug. Und dieser Ausflug, der hat es jetzt wieder so in sich, der ist wieder so sperrig. Ich lese ihn mal vor, Matthäus Kapitel 5, die Verse 29 und 30. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. So, erstmal Achtung. Das ist keine Aufforderung zur Selbstverstümmelung, okay? Wenn ihr den Text davor lest, dann wisst ihr, die Zuhörer hier haben schon verstanden, dass Sünde im Herzen stattfindet. Das muss man einfach begreifen. Was Jesus hier macht ist, er verwendet ein zutiefst schockierendes Beispiel, um ein Prinzip deutlich zu machen. Und das Prinzip lautet so, wir müssen alles einsetzen, um Sünde in unserem Leben in den Griff zu bekommen. Auch dann noch, wenn wir alt werden. Okay, das ist, warum ich den Vers mitgebracht habe. Und ihr Jungen, ihr merkt, das ist natürlich etwas, was euch ganz genauso gilt. Dieses Prinzip, wir müssen alles einsetzen, um Sünde in unserem Leben in den Griff zu bekommen. Vielleicht nochmal kurz die beiden Bilder. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Das rechte Auge in der damaligen Zeit, vor allem für Krieger, von allergrößter Bedeutung, weil das linke Auge war vom Schild verborgen. Versteht ihr? Also man brauchte das rechte Auge, um im Kampf am eigenen Schild vorbeischauen zu können. Oder hier, und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Also damals wie heute, die meisten Menschen sind Rechtshänder. Es geht also wieder um die Hand, die für die Menschen den meisten Wert besaß. So, das Prinzip, was Jesus hier auf absolut schockierende Weise kommuniziert, lautet, dass egal, was dich zur Sünde verführt, das ist dieses der Anstoß zur Sünde, egal, was dich zur Sünde verführt, werde es los. Werde es los, weil es eine ernste Gefahr für dein Leben dasteht. Zweimal heißt es hier, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und das Erschreckende hier ist, zu wem redet der Herr Jesus? Naja, er spricht zu Menschen, die sich für ihn interessieren. Am Anfang der Bergpredigt sind es die Jünger, zu denen er redet. Und wir dürfen davon ausgehen, dass aus den Volksmengen auch noch interessierte Leute zuhören. Das Prinzip ganz generell für alle Leute, tu, was nötig ist, um Sünde in deinem Leben in den Griff zu bekommen. Sei an der Stelle bitte ein wenig radikal. Es ist nicht verkehrt, Dinge wegzuschmeißen. Es ist nicht verkehrt, Kontakte abzubrechen. Es ist nicht verkehrt, den Job zu kündigen. Es ist nicht verkehrt, irgendeine Gewohnheit zu ändern. Wenn dir das im Kampf gegen Sünde hilft, hab bitte im Umgang mit Sünde so etwas wie eine Null-Toleranz-Strategie. Okay? Zero Tolerance. Das wollen wir in unserem Leben einfach nicht haben. Und das, was der Herr Jesus hier formuliert, dieses Prinzip, ist gleichzeitig ein Anspruch und es ist eine Warnung. Ein radikaler Umgang mit Sünde ist der Anspruch des Herrn Jesus an seine Nachfolger. Wenn Jesus Herr in deinem Leben ist, dann sei im Umgang mit Sünde absolut unnachgiebig. Und genau daran ändert eben auch das Alter nichts. Es ist nur, wie mir scheint, etwas mühsamer. Als Christen denken wir leider schnell, und das ist auch richtig, was ich jetzt sage, aber wir denken schnell dieses, naja, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, dann ist Sünde ja eigentlich keine große Sache mehr. Fast ein bisschen nach dem Motto, wenn Jesus für alle Sünden bezahlt hat, dann kommt es ja auf 2 oder 3 Sünden eigentlich nicht mehr an. Das ist ein Denken, was sich einschleichen kann. Ich meine ganz bewusst, sich vielleicht auch öfter einschleicht. Und ich bin schon auch erstaunt, das will ich deutlich sagen, ich bin schon erstaunt, wie leicht es Christen fällt, offensichtliche Sünde zu ignorieren. Das erschrickt mich in der Seelsorge immer wieder, wenn ich auf Leute treffe, wo ich denke, das ist falsch, wie du das machst. Und die erzählen dir dann, warum das doch richtig ist. Leute, die ihre Sünde so ein bisschen gut reden, fast sich hinstellen und sagen, ich habe ein Recht darauf. Und ich denke, oh, wo kommt denn der Gedanke her? Mindestens sind das dann häufig Leute, die sich eigentlich nicht ändern wollen. Und es handelt sich dummerweise, wenn man dann Leute anspricht auf Sünde, es handelt sich dummerweise häufig um Sachen, die halt schon lange falsch machen. Und ich verstehe die Tendenz gut. Also ich habe ja gesagt, ich habe in mir dieselbe Tendenz wiedergefunden. Ich habe gemerkt, dass da in mir diese Versuchung steckt, mich auf dem auszuruhen, was Jesus für mich getan hat. Versteht ihr? Und ich werde jetzt mal einen fiesen Gedanken formulieren, der sich in meinem Hirn dummerweise schon öfter eingeschlichen hat, als mir das recht ist. Es ist dieser Gedanke, wenn ich fleißig in der Gemeinde mitarbeite, dann darf ich mir charakterlich ein paar Fehler erlauben. Also ich habe das öfter, also ich habe mich schon öfter bei diesem Gedanken ertappt, Dienst in der Gemeinde sei sowas wie ein Ersatz für Heiligung an meinem Charakter. So als könne fleißige Mitarbeit auf der einen Seite unheiliges Verhalten auf der anderen Seite aufwiegen. Wenn du so einen Gedanken spürst, sei ganz vorsichtig. Ich habe auf die absolut harte Weise von Gott gelernt, dass er mehr Interesse an meinem Charakter hat als an meinem Dienst. Ich sage das nochmal, Gott hatte viel mehr Interesse an deinem Charakter als an deinem Dienst. Ich habe übrigens auch mehr Interesse daran, dass der Charakter meines Enkels sich gut entwickelt, als dass er die Spülmaschine ausräumt. Und bei Gott ist das ganz genauso. Und deswegen Vorsicht, wirklich Vorsicht, wenn du anfängst, aus welchen Gründen auch immer, Sünde auf die leichte Schulter zu nehmen. Und mir hilft Matthäus Kapitel 5, Vers 29 und 30. Immer dann, wenn ich so ein bisschen merke, ich fange jetzt an, mit meiner Lieblingssünde zu kuscheln und sie nur nicht mehr so ganz ernst zu nehmen, dann ist das der Vers, wo ich merke, der ist in einer Linie mit einem anderen Vers. Im Hebräerbrief heißt es mal, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Heiligung ist das, wo wir nachjagen sollen. Es ist, wenn du so willst, es ist die Quintessenz unseres geistlichen Lebens, dass wir der Heiligung nachjagen, weil wir den Herrn schauen wollen. Und wenn jetzt jemand sagt, aber Jürgen, wie passt das denn dann alles zum Thema Gnade? Dann würde ich halt sagen, naja, vielleicht musst du deine Gnadentheologie an der Stelle ein klein wenig anpassen. Vielleicht bist du da an der Stelle, wenn es darum geht, ein heiliges Leben zu leben und den Willen Gottes zu tun, vielleicht bist du einfach ein Stück zu nachsichtig. Nochmal Matthäus 5, weil es so deutlich ist. Und ich habe ja gesagt, der ist sperrig. Überleg mal, ja, du stellst dich hier vorne hin und drohst einer Gemeinde mit der Hölle. Das ist schon ein bisschen sperrig, ehrlich. Also da dürft ihr schon so ein bisschen schlucken und sagen, Jürgen, was machst du da? Aber Jürgen liest ja eigentlich nur einen Bibelvers vor. Das ist immer fies, wenn der Prediger sich hinter dem Bibelvers versteckt und sagt, ihr könnt es ja nicht mögen, was ich sage, aber bitte wendet euch an den, der das gesagt hat, nicht an mich. Nochmal Matthäus 5. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ich hatte gesagt, wir haben es mit einem Anspruch zu tun und wir haben es eben auch mit einer Warnung zu tun. Wer den Anspruch nicht ernst nimmt, radikal gegen Sünde zu kämpfen, der muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Wie auch immer das im Detail aussehen wird. Jesus spricht hier von, dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. So, jetzt ist dieser Begriff Hölle, wörtlich steht hier Gehenna. Wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, der Begriff ist ein bisschen schillernder, als man das vielleicht gemeinhin denkt. Ich rate euch mein Podcast Jesu Leben und Lehre, Episode 189. Okay, müsst ihr euch einfach nur merken. Da geht es dann um das Thema Gehenna-Hölle. Das sind 3 Seiten Skript, die sich vielleicht lohnen, wenn du noch nie drüber nachgedacht hast, über das Thema, sie mal durchzulesen. Für heute muss Folgendes reichen. Hinter diesem Wort Hölle oder Gehenna verbirgt sich Gottes Gericht. Es ist Gottes Gericht in seiner schlimmsten Form. Wenn man im Detail hinschaut, dann stammt das Wort Hölle, wie gesagt, hier steht im Original nicht Hölle, sondern da steht Gehenna. Das Wort selber stammt von einem anderen Begriff ab, nämlich von einem Tal in der Nähe von Jerusalem. Es ist das Tal Hinnom. Und das ist ein furchtbares Tal, weil in diesem Tal wurden Kinderopfer gebracht. Da wurden dem Moloch Kinder geopfert. Der König Josia macht dann mit diesen Kinderopfern im Rahmen seiner Reformen Schluss, beendet die Götzenanbetung und das Tal Ben-Hinnom wird zu einer Art Müllhalde. So, und jetzt kommen die Babylonier. Also das Tal bei Jerusalem, Müllhalde, und jetzt kommen die Babylonier, nehmen Jerusalem ein, versklaven das Volk und die entsorgen jetzt die Leichen, die da bei der Belagerung entstehen, wo? Im Tal Ben-Hinnom, genau. Darauf nimmt also jetzt Jeremia, nächste Folie bitte, darauf nimmt Jeremia Bezug, wenn er sagt, Jeremia Kapitel 7, Vers 32 und 33. Das ist dieses, da wird aus der Müllkippe von Jerusalem, ja, da wird jetzt, wenn man so will, der Friedhof. Aber nicht Friedhof im guten Sinne, sondern die wurden da einfach nur hingeworfen, weil irgendwo musste man mit den Leichen halt hin. Jeremia 7, Vers 32, 33, darum siehe Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen Tophet noch Tal Ben-Hinnom, sondern Tal des Schlachtens. Und man muss im Tophet begraben, weil kein Platz mehr da ist. Ja, und begraben ist bitteschön ja, Anführungs- und Schlusszeichen, man entsorgt dort halt die Leichen. Und die Leichen dieses Volkes werden den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden und niemand wird sie wegscheuchen. Also es gibt, wenn die Babylonier kommen und die Stadt belagern, es gibt so viele Tote, dass man die einfach nur noch auf den Müll wirft. Und damit wird dieser Ort, das Tal Ben-Hinnom, es wird zum Synonym für das schlimmste Gericht, das Gott bis dahin an seinem Volk vollzogen hatte. Und das ist das, wovor Jesus hier, wenn er den Begriff Gehenna verwendet, wovor er seine Zuhörer eindringlich warnt. Nicht in dieses schlimmste Gericht zu kommen, das Gott für sie hat. Oder mit meinen Worten, pass auf, dass dir, weil du ein kleines Problem nicht ernst genommen hast, dass dir nicht etwas super Schlimmes passiert. Und was muss ich tun, damit mir das nicht passiert? Ganz einfach. Nimm deine Sünde ernst. Und das hat natürlich zwei Seiten. Für alle die, die hier im Raum sind und sagen, ich bin noch nicht bekehrt. Da bedeutet Sünde ernst nehmen, ich muss jetzt wirklich umkehren zu Gott. Ich muss mit Gott ganze Sache machen. Ich muss Buße tun. Weil meine Sünde wird mich direkt in die Hölle reißen. Da gibt's kein links und rechts dran vorbei. Das wird mich umbringen. Und für alle die, die sagen, hey, ich bin schon bekehrt. Was soll ich tun? Ganz einfach. Bleibe radikal. Lass dich da gerade im Alter nicht zu einem Verhalten verleiten, wo du sagst, oh, das wird schon irgendwie. Nein, deswegen Matthäus 5. Deswegen diese Radikalität, deswegen dieses Sperrige. Ich möchte das auch nicht, versteht ihr, ich will das nicht kastrieren und irgendwie weich machen, dass jeder es gut schlucken kann. Ich will sagen, das ist ein Vers, der mich herausfordert, wo Gott in mein Leben hineinspringt und sagt, Freund, ja, das ist ernst, bitte spiel damit nicht rum. Und deswegen vielleicht, nächste Folie, vielleicht ein paar einfache Tipps, die man mitnehmen kann, um mit Sünde weiterhin radikal umzugehen. Erstens, bekenne Sünde jeden Tag. Ihr wisst, dass im Vater Unser steht, wir sollen jeden Tag unsere Sünde bekennen. Mach das einfach. Da heißt es, und vergib uns unsere Schuld. Hör einfach nicht damit auf. Gib dir jeden Tag diesen Moment, wo du nachdenkst, was habe ich gestern falsch gemacht? Wo habe ich mich versündigt? Wo war ich zornig? Wo war ich grantig? Wo war ich nachtragend? Wo war ich unleidlich? Wo habe ich, was weiß ich, blöde Dinge gedacht? Also all das, wo wir einander das Leben vergällen und irgendwo genau wissen, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Wo habe ich mich mit nichtigen Dingen beschäftigt? Wo habe ich gelogen? Wo habe ich geklaut? Überleg dir das und bring das vor Gott. Zweitens, schreibe eine Liste deiner Sünden. Ich weiß, das ist ein Tipp, den habe ich schon oft gegeben. Aber hab irgendwo eine Liste, wo du deine Lieblingssünden drauf hast. Und bete jede Woche dafür. Nimm sie dir vor. Das ist nichts, was wir verstecken müssen. Das ist etwas, was wir angehen dürfen. Ich habe das gestern bei einem anderen Vortrag auch gesagt. Ich meinte, wir müssen es lernen, uns zu freuen über die Sünden, die wir in unserem Leben entdecken. Weißt du warum? Jede Sünde, die du entdeckst, kannst du angehen. Kannst du was dagegen machen. Gefährlich sind die Sünden, die du nicht entdeckst. Die einfach irgendwo im Hintergrund versteckt ihr Unwesen treiben und dein Leben sabotieren. Das sind die gefährlichen. Die, die im Licht stehen, die ich jede Woche im Gebet, vielleicht sogar fastend bearbeite, die verlieren ihre Wucht. Drittens, jetzt wird es ganz wichtig, es geht ja ein bisschen ums Altwerden. Neben dieses Ich bin halt so, da kann ganz schnell auch ein Ach, die anderen wissen doch, wie ich es meine, treten. Oder ein Ach, die anderen kennen mich doch. Und das stimmt natürlich. Wir kennen uns. Und manch einer weiß auch ganz genau, wo meine sündigen Charakterzüge liegen. Er weiß das, weil er einfach oft genug von mir verletzt worden ist. Und jetzt stellt er sich halt drauf ein. Meine Frau spricht dann fast scherzhaft davon, dass sie die So-und-So-Brille aufsetzt. Ja, ich muss die So-und-So-Brille aufsetzen, um halt, weil der andere sich ein bisschen komisch verhält, ihn richtig zu betrachten. Aber Vorsicht! Wenn jemand die Jürgen-Brille aufsetzen muss, um noch irgendwie mit meinem Verhalten klarzukommen, dann ist das für mich ein absolutes Armutszeugnis. Dann ist mein Problem so groß geworden, dass meine Geschwister sich bereits innerlich abgrenzen müssen, um noch irgendwie mit mir klarzukommen. Und deswegen mein Tipp. Je älter du wirst, desto schneller bringst du den Mist, den du machst, wieder in Ordnung. Das habe ich mir vorgenommen. Also dieses, je älter ich werde, umso schneller möchte ich den Mist, den ich tue, in Familie, in Gemeinde, mit Gott wieder in Ordnung bringen. Wenigstens möchte ich den ersten Schritt tun. Ja, manchmal braucht das ja eine Weile, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Nächster Punkt, vorletzter Punkt. Lass dir von den Ältesten oder anderen Seelsorgern helfen. Also wenn du merkst, ich habe da etwas, das werde ich einfach nicht los. Da werde ich mit meiner Sünde zur Gefahr für die Gemeinde. Und eigentlich müsste ich die Gemeinde verlassen, dann würde es der Gemeinde besser gehen. Wenn du sowas spürst, wenn du merkst, ich habe da echt ein fettes Problem, dann hab einen Plan. Dann hol dir Leute, dann mach das nicht mehr alleine. Setz dich mit Leuten hin. Wenn du merkst, was auch immer es ist, das kann ein Rechenschaftspartner sein, mit dem du regelmäßig dich triffst. Das kann jemand sein, mit dem du einfach mal drüber redest, was kann ich da noch tun, wie kann ich damit umgehen. Trau dich, einen Plan zu haben. Mach deine Sünde zum Projekt. Und da kommt jetzt dummerweise der letzte Punkt rein. Und dieser letzte Punkt, der ist eklig. Und der letzte Punkt heißt Scham. Jetzt bin ich 35 Jahre Christ und ich kämpfe immer noch an der Front Pornografie. Wie kann das eigentlich sein? Das habe ich mich vor kurzem gefragt. Und die Antwort lautet, weil es eben so ist. Keine Ahnung warum, aber es ist einfach so. Und jetzt merken wir, der Punkt in unserem Leben ist nicht, dass du kämpfst. Der Punkt ist, dass du damit nicht aufhörst. Nicht aufhörst, weil du alt wirst. Und im Alter scheint mir die Scham immer mehr zum Problem zu werden. Einfach das, weil ich bin ja jetzt wer. Leute schauen ja auf mich. Sie haben eine Erwartung daran, wer ich zu sein habe. Und mit einem Mal merke ich, die Scham ist ein ganz schlechter Ratgeber. Die Scham, die sperrt mich ein. Wisst ihr noch die Gemeindestunde, wo ich dich, Dieter, so angegangen bin? Wisst ihr, warum ich sofort nach vorne gesprungen bin, um das wieder in Ordnung zu bringen? Wollte ich das? Gab es da eine Stimme in meinem Herzen, die da sagte, ach, das kannst du doch auch unter vier Augen später mit ihm machen, musst dich doch jetzt nicht hier öffentlich zum Larry machen? Falsch, ganz falsch. Scham sperrt ein. Wisst ihr was? Die Alten sind die Vorbilder. Wir sind nicht der Ballast der Gemeinde. Um das mal ganz deutlich zu sagen, wir sind die Vorbilder. Wir machen vor, wie es geht. Wir sind nicht der Ballast. Und deswegen ist der erste Punkt für mich, jetzt wo ich merke, das Alter greift nach mir wie so ein Harry Potter Dementor. Ja, da müssen wir so ein bisschen das Leben aussaugen. Ich habe mir neu persönlich vorgenommen zu sagen, und auch wirklich mir selber hinter die Ohren geschrieben, ich will dieses Thema Sünde weiterhin ernst nehmen. Ich will an der Stelle nicht nachlässig werden, weil diese kleinen Stimmchen, die da sagen, ach, du bist halt so, ach komm, die anderen wissen ja, wie du drauf bist. Hey, komm, du hast schon so viel in deinem Leben erreicht, jetzt kannst du dich auch mal ein bisschen ausruhen, jetzt musst du auch nicht mehr so kämpfen, das ist alles, ja, und. Diese Stimmen sind nicht von Gott, die sind nicht vom Heiligen Geist, die sind von unten. Und deswegen nochmal die 5 Punkte. Bekenne deine Sünde jeden Tag. Und diese 5 Punkte, bitte, das ist jetzt für die Jüngeren genauso wie für die Älteren, okay? Bekenne deine Sünde jeden Tag. Bete und faste jede Woche dafür, dass deine Sünde, dass du sie irgendwie in den Griff bekommst. Vielleicht ist Überwinden an der einen oder anderen Stelle noch zu viel. Und je älter du wirst, desto schneller bring deinen Mist in Ordnung. Und wenn du merkst, das ist mir eigentlich eine Nummer zu groß, setz dich mit Leuten hin. Versteck es nicht, mach dein Problem transparent, stell dir einen Plan auf, trau dich, dass andere Leute mit dir den Weg gehen. Wir sind eine Gemeinschaft der Gnade, weil wir einander brauchen. Und das wird vielleicht nirgendwo deutlicher als an den Punkten, wo ich zugeben muss, ich schaffe es nicht allein. Und der letzte Punkt, lass dich nicht von deiner Scham beherrschen. Sünde muss raus, bis zum Schluss. Sie ist wirklich gefährlich. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.